Liebe Gemeinde, ich bringe euch ganz herzliche Grüße aus Osnabrück mit. Ich bin froh, dass ich am Anfang des Jahres hier wieder bei euch sein darf. Die Predigt, wie der Jochen schon gesagt hat, ist über Prediger 11 ab Vers 9 bis 12 Vers 1. Ich lese uns zu Beginn den Predigttext vor. Prediger 11, ab Vers 9. Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind nichtig. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du durch dieses Wort zu uns sprichst. Herr, ich bitte dich, dass du mich leitest, dieses Wort in rechter Weise auszulegen. Amen. Alles in dieser Welt ist sinnlos ohne Gott. So könnte man das ganze Buch Prediger zusammenfassen, falls es ihr schon länger nicht gelesen habt. Das ist die Botschaft. Alles in dieser Welt ist sinnlos ohne Gott. Alles ist letztlich bedeutungslos, weil es vergänglich ist. Es ist sicherlich sinnvoller, einen guten Mercedes zu kaufen als einen alten Opel, weil der hält länger. Aber ich sage euch, auch ein Mercedes geht irgendwann kaputt. Und Prediger sagt dann, wir müssen unsere Augen über den Horizont dieser Welt erheben, und zwar auf Gott, unseren Schöpfer und Richter. Wenn du die Dinge in dieser Welt nur für sich betrachtest, da, was bringt's? Da gibt es Weise und da gibt es Dumme. Aber beide sind von den Umständen und von der Zeit abhängig. Beide werden irgendwann alt und sterben. Der Weise kann vielleicht oftmals die besseren Entscheidungen fällen. Er wird vielleicht weniger Fehler im Leben machen. Aber, sagt der Prediger, wer sein Wissen mehrt, der mehrt auch seinen Schmerz und seine Enttäuschung. Der Dumme, der kann fröhlich und ahnungslos dahin leben. Da gibt es Reiche und Arme. Als Reicher kannst du ja erstmal das Leben mehr genießen, oder? Aber du wirst am Ende umso mehr die Vergänglichkeit der irdischen Dinge bemerken, wirst damit konfrontiert. So sehr, dass es am Ende vielleicht sogar besser gewesen wäre, manche Freude gar nicht zu kennen. Denn wenn sie vergangen ist, wirst du nur noch mehr spüren, was du alles nicht hast, nicht festhalten kannst. Ja, stellt euch mal vor, ihr könntet nur einmal im Leben Schokolade essen. Würdet ihr das machen? Oder vielleicht lieber es ganz sein lassen. Und mich dann die restliche Zeit des Lebens an diesem Tag, ach, das war so toll. Prediger 9, Vers 11. Wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft nicht schnell zu sein. Zum Kampf hilft nicht stark zu sein. Zur Nahrung hilft nicht geschickt zu sein. Zum Reichtum hilft nicht klug zu sein. Dass einer angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann, sondern alles liegt an Zeit und Glück. Das ganze Leben, das besteht letztendlich aus Anstrengung und Arbeit. Ja, Mühen, Mühen über Mühen. Du kommst da nicht drum rum. Und am Ende bringt es dich doch irgendwie gar nicht wirklich weiter. Außer, dass du älter wirst und dass alles noch beschwerlicher wird. Ja, es gibt eine alternative Zusammenfassung für das Buch Prediger. Das ganze Leben ist anstrengend. Und dann stirbst du. Alles ist sinnlos und haschen nach Wind. Und das ist jetzt das Interessante, dennoch spart das Buch Prediger nicht mit guten Ratschlägen für ein erfolgreiches Leben. Ja, versuche weise zu handeln, dann geht es dir besser. Sei fleißig. Getraue dich auch mal ein Risiko einzugehen. Sei mutig, gebrauche deine Zeit. Fang etwas mit deinem Leben an und genieße, was du hast. Denn alles ist vergänglich. Und auch das ist noch nicht alles. Der Prediger hat noch einen wichtigen Rat für uns. Gedenke an das Ende und an das folgende Gericht. Also es ist nicht nur alles vergänglich, es ist nicht nur alles sinnlos, du musst auch noch für alles vor Gott Rechenschaft ablegen. Also zusammengefasst, genieße dein Leben, auch wenn es vergänglich ist und bedeutungslos. Aber denke dabei immer, dass du eines Tages vor deinen Schöpfer treten musst. Ja, freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, Prediger 9, Vers 11. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Und was ist das für ein Rat? Was sollen wir damit anfangen? Ich denke, es ist offensichtlich, oder? Genieße dein Leben, aber übertreib es nicht. Oder? Genieße dein Leben, nutze deine Jugend, aber vergiss Gott dabei nicht. Und ich denke, wir wissen alle, wie das geht. Ja? Wir sind doch Experten in diesem Gebiet. Ja? Experten, wenn es um die Gratwanderung geht zwischen den Freuden dieser Welt und der Nachfolge Jesu. Ja, unsere tägliche Aufgabenstellung, wie lautet die? Wie weit darf ich gehen, um so viel wie möglich weltliche Freuden genießen zu können als Christ? Also ich muss sozusagen eine ausgewogene Mischung finden zwischen meinem Leben als Nachfolger Jesu, als Christ und als Mensch in dieser Welt, in der man ja auch so viel erleben kann und will. Ja, das, wir kennen vielleicht noch das Problem, oder junge Leute, ihr kennt das, ja. Wie lange kann ich Samstagabend auf eine Party gehen, irgendwie irgendwas machen und dann doch nicht den Gottesdienst verpassen, ja? Also wenn ich jetzt nur bis 12 wach bleibe, oh, dann verpasse ich ja das meiste und das Schönste. Wenn ich jetzt erst um 2 ins Bett komme, dann ist die Gefahr eigentlich zu groß, dass ich früh verschlafe, den Gottesdienst verpasse. Wie gehe ich damit um? Gut, wir haben alle die Lösung gefunden. Ich ziehe einfach ganz durch, ich mache ganz durch, bin dann der Erste im Gottesdienst, ja, und kann in der Predigt schlafen oder so. Ja. Also wie weit kann ich gehen, ohne grob zu sündigen in meiner Beziehung zu den Medien, zu meinem Hobby, zu meinem Freund, zu meiner Freundin? Und wie weit muss ich gehen in meiner Beziehung zur Gemeinde und zu Gott? So ist das die Botschaft des Predigers. Genieße dein Leben, aber übertreib es nicht. Und Paulus würde sagen, das sei ferne. Also, okay, nein, wer jetzt gehofft hatte, nein, das ist es nicht, ja. Wir mögen vielleicht Experten für diese Gratwanderung sein oder wir mögen uns dafür halten. Wir mögen scheinbar mit Erfolg gleichzeitig Freund Gottes und Freund der Welt sein. Fakt ist, dass wir diese Gratwanderung, diesen Balanceakt nicht einen Tag durchhalten. Wir stürzen regelmäßig auf der Seite der Frömmigkeit ab, nicht? Und dann wieder alles ganz, ganz fromm bei uns. Natürlich nicht. Wenn wir auf diesem Weg sind, dann fallen wir, und zwar in Sünde. Gut, was ist dann die Botschaft des Predigers an uns? Und noch eine Frage, was hat dieses Buch mit dem Evangelium zu tun? Also genieße dein Leben und übertreibe es nicht, ist es nicht. Ich würde sagen, wir können diese Botschaft so formulieren: Gedenke an deinen Schöpfer und genieße so dein Leben. Wenn du dieses Leben betrachtest, auch die schönsten und besten Dinge, von denen du dir so viel erhoffst, das Böse und letztlich der Tod wird alle Versuche, diesem Leben Sinn oder wenigstens Befriedigung abzugewinnen, zunichte machen. Darum nun der Rat des Predigers: Gebrauche dein Leben und deine Gaben und ja, genieße dein Leben und deine Gaben, aber unter der Grundprämisse, dass dieses Leben nicht alles ist. Erhebe deinen Blick über den Horizont dieses Lebens, dieser Welt hinaus. Nur durch die Verbindung mit dem ewigen Gott wirst du mit der Vergänglichkeit der Dinge in diesem Leben zurechtkommen und nicht in einen nie endenden Kampf um Zerstreuung und Ablenkung oder andererseits in der Verzweiflung, im Fatalismus enden. Und mit dieser Botschaft lässt uns das Buch Prediger erstmal stehen. Es verweist uns auf Gott, auf sein Gebot. Aber es erklärt nicht, wie wir von Herzen in Gottesfurcht leben können. Und es erklärt auch nicht, wie dieses Leben im Vertrauen und Gehorsam zu Gott etwas ändern wird an der Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit dieser Welt. Die Antworten finden wir in anderen Teilen der Weisheitsliteratur. Ja, Sprüche, Psalmen und so weiter. Wir finden sie im Gesetz, in den Propheten und schließlich und vollkommen erst in Christus. Er ist die abschließende und befriedigende Antwort auf das Buch Prediger. Oder andersherum können wir sagen, auch das Buch Prediger weist uns auf Christus. Jesus Christus ist der Einzige, der uns aus der Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit herausholt und vor dem Gericht rettet. Wie macht er das? Und das Evangelium ist die Antwort. Der Tod Jesu am Kreuz für unsere Sünden. Seine Auferstehung als ein Zeichen, dass auch wir auferstehen werden und mit ihm ewig leben werden. Also das, was Jesus für uns getan hat, ist die Antwort auf das Buch Prediger. Wir können nicht in Gottes Furcht leben, in Gerechtigkeit vor Gott. Jesus schenkt uns seine Gerechtigkeit. Wir müssen Rechenschaft abgeben, wir stehen unter dem Gericht. Jesus hat das Gericht getragen. Unser Leben, ja, wir selbst sind vergänglich, es ist ein Haschen nach Wind. Jesus schenkt uns ewiges Leben, ewige Freude, ein ewiges Erbe. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, Leben im Überfluss. Jesus erweitert unseren Horizont in die Ewigkeit hinein. Wir brauchen uns nicht mehr an die Dinge dieser Welt zu hängen. Und wir können nun erkennen, was ewigen Wert hat. Der Genuss und die Freuden in dieser Welt, die sind weiterhin vergänglich, aber sie geben uns jetzt einen Vorgeschmack von der Freude, die wir bei Jesus in Ewigkeit haben werden. Als ich mit meinem Freund Fabe durch Afrika, durch den Senegal mit dem Fahrrad gefahren sind, da gab es so eine Zeit, ganz paar Wochen, es kam uns vor wie Monate und Jahre, wo wir nur weißen Reis zu essen hatten. Das war damals auch ganz gut so, weil wir alle möglichen Krankheiten mit dem Magen hatten, alle möglichen Beschwerden, dann isst man nur weißen Reis. Aber ich sag euch, nach so ein paar Wochen wird das langweilig, ja, sinnlos. Man sagt sich, was soll das? Und dann kamen wir durch so ein Dorf gefahren mit unseren Rädern und dort war Markttag. Das bedeutete, da waren also etwa 3 oder 4 alte Damen, die saßen auf dem Fußboden und hatten so ein paar mehr Bündel von Gemüse vor sich liegen, Karotten, Möhren mit Lauch. Und wir sind dorthin, haben das gesehen, dachten, das ist unser Tag. Ja? Wir nehmen alles. Ja? Die gesagt, nein, nein, nein. Wir haben dann verstanden, wir dürfen 2 Bündel mitnehmen. Hätten wir alles genommen, wäre ja der Markttag zu Ende gewesen. Also 2 bekommen, wir waren richtig froh. Und am Abend haben wir unsere Suppe gekocht. Die war halt bisher einmal Reis mit einem Maggi-Würfel drin. Und jetzt kam da Gemüse rein. Und ich sag euch, das hat geschmeckt, ja. Das war Suppe. Und nach ein paar Tagen war unser Gemüse wieder alle, ja. Und das war ein bitterer Moment, ja. Alles ist vergänglich. Aber wisst ihr was? Es hat uns gar nicht so sehr gestört, sondern wir haben weiterhin davon geträumt, dass wir irgendwann nach Deutschland kommen und unsere Klöße mit richtig guten Braten und brauner Soße und Rotkohl essen werden. Ja, das war unsere Vision. Ist vielleicht ein bisschen runtergebrochen, das Beispiel, aber die Freuden, die wir in diesem Leben haben können, ja, sie bleiben vergänglich, aber sie geben uns einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Nun, wenn Jesus die Antwort auf Prediger ist, dann heißt das nun auch, dass wir den Rat, den der Prediger uns gibt, umso mehr auf unsere Beziehung zu Christus anwenden müssen. Also der Prediger sagt, nutze deine Jugend, um an deinen Schöpfer zu denken. Wenn wir das auf uns anwenden, heißt das, nutze deine Jugend, um in der Beziehung zu Christus zu wachsen. Und wenn ich jetzt in den nächsten 2 Hauptpunkten dieser Predigt vor allem die jungen Leute anspreche, bitte ich euch Älteren, Reiferen nicht abzuschalten. Ich habe am Ende dann im letzten Punkt auch noch zwei wichtige Ratschläge für euch, die dann darauf sich beziehen. Also hört alle gut zu. So, jetzt komme ich zu meinem ersten Hauptpunkt. Nutze deine Jugend. Ihr kennt den Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das stimmt, das wird in der Bibel bestätigt. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon ab, wenn er alt wird. Und das ist tatsächlich bei allen Dingen im Leben so. Was du in deiner Kindheit und Jugend gelernt hast, das behältst du bei, im Positiven wie eben leider auch im Negativen. Also Kinder und Jugendliche, das wissen wir, die lernen viel schneller und leichter. Zum Beispiel neue Sprachen. Wenn wir das Neues uns aneignen, wenn wir lernen, dann bilden sich neue Verbindungen in unserem Gehirn. Ja, das nennt man, das sind die Synapsen. Und diese Synapsen, diese Verbindungen werden dann mehr und mehr verstärkt. Andere Verbindungen werden dann dafür vernachlässigt. Je weiter der Mensch in seiner Entwicklung voranschreitet, desto stabiler werden manche Verbindungen, manche Synapsen. Und desto langsamer und schwieriger bilden sich neue. Ja, wenn dann manche schon sehr gut und stabil sind, dann ist es schwieriger, andere neue dazu zu bekommen. Das Lernen geht langsamer. Es braucht immer mehr Anstrengung, immer mehr Aufwand, um etwas Neues zu lernen. Ja, wenn da eine weiße Fläche ist, ja, das ist ganz leicht, da irgendwie was drauf zu machen. Wenn alles voll ist, dann wird es immer schwieriger. Kinder lernen spielerisch und nebenbei. Erwachsene, die müssen sich hinsetzen und ranklotzen. Und vergessen es am Ende doch wieder irgendwann. Also wir kennen das, Sprachen lernen oder ein Instrument lernen. Oder auch Arbeiten lernen. Ja, da meine ich jetzt nicht nur die Fingerfertigkeit, dass man sich da was antrainiert, sondern dass man lernt, überhaupt zu arbeiten, eine Sache durchzuziehen, mal einen ganzen Tag eben, eine ganze Woche, das ganze Leben zu arbeiten. Das lernt man in der Jugend, in der Kindheit. Und wer es dort nicht gelernt hat, der wird sein Leben lang es ziemlich schwer haben mit dem Ding, was am meisten Zeit im Leben verbraucht und am wichtigsten ist mit. Geschwisterkinder zum Beispiel lassen sich weniger häufig scheiden, wurde herausgefunden. Sie haben gelernt in ihrer Kindheit, sich zu streiten, manchmal bis aufs Blut, und trotzdem zusammen zu bleiben. Oder lesen lernen. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man überhaupt lesen kann, sondern dass man lernt, Bücher zu lesen. Ja, also ich zum Beispiel, schlechtes Beispiel, habe, bis ich etwa 20 war, nur Comics gelesen. Ich habe es nie gelernt, so richtig Bücher zu lesen. Was passiert jetzt, wenn ich ein Buch ohne Bilder lese? Ich schlafe ein. Ja? Instant. Und wisst ihr, so wie es mit diesen alltäglichen Dingen ist, ist es auch mit den geistlichen Dingen, ja, in den Dingen, die unser Glaubensleben prägen. Nutze deine Jugend, um in deiner Beziehung zu Jesus zu wachsen. Wenn Alter und Krankheit und alle möglichen Probleme kommen, wenn du langsam festgefahren bist, starr und stur, dann wird es dir auch schwerfallen, geistlich aktiv und rege zu bleiben. Ja, ihr jüngeren Leute, ihr sagt euch manchmal, warum sind die Alten so stur, ja? So starr, warum sind die nicht mehr flexibel? Ihr werdet alle so werden. Das ist so. Das ist auch in gewisser Weise gut so. Aber es wird dir dann viel schwerer fallen. Es wird fast unmöglich sein, von sündigen Mustern in deinem Leben zu lassen, die du dir eben über Jahre und Jahrzehnte antrainiert hast. Gedenke an deinen Schöpfer und den Tagen deiner Jugend, denn es kommen Tage, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Hier spricht dann der Prediger vom Altwerden. Er beschreibt das dann in verschiedenen Bildern. Und sein Argument ist folgendes. So wie du im Alter nicht mehr das Leben genießen kannst wie in der Jugend, weil du einfach nicht mehr so gute Zähne hast, kannst du nicht mehr alles essen, was dir schmeckt, weil du nicht mehr so gut aussiehst und was weiß ich nicht. Ja? Du kannst im Alter das Leben nicht mehr so genießen wie in deiner Jugend. So wird es dir im Alter auch schwerfallen, an deinen Schöpfer zu denken. Sturheit, Verbitterung, Stolz, Enttäuschung, alles Mögliche wird dich abhalten. Keine Frage, Gott kann steinalte Menschen, die schon auf dem Totenbett liegen, noch bekehren. Aber das ist nicht die Regel. Bei uns in der Gemeinde machen wir regelmäßig so evangelistische Spaziergänge. Öfters, der Fritz macht das bei uns und dann öfters gehe ich mit ihm mit. Wir sprechen einfach Leute an, über Gott, über den Glauben. Ich spreche natürlich auch oft ältere Leute an. Und ganz oft passiert Folgendes. Da ist so eine steinalte Oma, die schiebt da mit ihren Rollator lang. Du sprichst sie auf Gott an und so. Ja, ja, ich bin ja auch in der Kirche und so. Ja, was denken Sie? Was kommt dann nach dem Tod? Oh, keine Ahnung. Ja, wollen Sie es wissen? Ach, nö. Ganz oft. Keine Ahnung und irgendwas, aber ich will nichts mehr wissen. Also ihr jungen Leute, euer jugendlicher Wagemut, eure Offenheit, man könnte fast sagen, euer jugendlicher Leichtsinn, ja, eure Kraft, das ist jetzt euer besonderes Talent. Nutze deine Jugend, um in der Beziehung zu Christus zu wachsen. Ich möchte es jetzt an zwei Punkten konkret machen. Das erste Punkt ist geistliches Leben einüben. Geistliches Leben einüben. Also, wenn wir sowas hören, dann denken wir vielleicht an ältere Leute, die keinen Fernseher haben und nur alle christlichen Zeitschriften lesen und Bibel ist immer aufgeklappt, so, die leben nur noch in ihrem geistlichen Leben oder vielleicht auch junge Nerds, die nur noch von Theologie reden und nur noch solche Bücher lesen. Aber ich sage euch, das ist etwas für alle jungen Leute. Ist ganz wichtig, geistliches Leben einüben. Und die nächste Frage ist vielleicht, ja, kann man das denn? Es ist doch alles Gnade. Die Bibel macht deutlich, ja, alles muss uns vom Heiligen Geist gegeben werden. Aber sie sagt auch, dass wir geistliche Disziplin erlernen und einüben sollen. Die Jünger fragen was? Dem Herrn Jesus, Herr, lehre uns beten. Beten kann und beten muss man lernen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn wir zum Gebetskreis zusammenkommen, dann kommen dankenswerterweise doch einige. Aber beten tun davon ein Drittel. Die meisten sagen, ja, ich traue mich nicht so richtig vor anderen zu beten. Ja, also stellt euch mal vor, wenn meine Kinder mit mir zusammen wären und nur zwei würden sich getrauen, mit mir zu reden und die anderen sitzen lieber so dabei und hören zu. Ist doch irgendwie unnormal, oder? Wir haben unseren geistlichen Vater, wir kommen als seine Familie zusammen, wir dürfen gemeinsam mit ihm reden. Aber die Bibel sagt, ja, auch beten muss man lernen. Und wie kann ich jetzt beten lernen? Da gibt es so Leute, die können das anscheinend schon immer, ja. Aber ich kann das nicht. Wie kann ich beten lernen? Nun mal ein ganz krasser Vorschlag. Regelmäßiger Besuch der Gebetsstunde in der Gemeinde. Jetzt wird es langsam gefährlich, ich weiß. Abhängen mit den Gruftis, die tatsächlich und die beten und dann tatsächlich zuhören. Ja? Oder vielleicht sogar ein Buch übers Gebet lesen. Was sind noch geistliche Disziplinen, wo ich dich einüben, die ich erlernen muss? Eine ganz wichtige Disziplin ist Demut lernen. Ist auch so eine Sache, die wir unbedingt lernen müssen. Fragt eure Ältesten, wo ihr Demut lernen könnt und wie. Ja, die geben euch sicherlich viele gute Ratschläge. Oder überhaupt Vertrauen lernen, Glauben lernen. Jünger sollten lernen, auf Gott zu vertrauen. Und darum sendete Jesus auch seine Jünger aus. Vertrauen wächst, wenn man etwas wagt. Das ist diese Lektion daraus gewesen. Er hat ja gesagt, jetzt geht los, aber nehmt nichts mit. Warum? Die durften ja noch nicht mal Wechselwäsche mitnehmen. Und die waren Wochen unterwegs. Die sollten lernen, auch in den kleinsten Kleinigkeiten des Lebens auf Gott zu vertrauen. Später hat er ihnen gesagt, jetzt müsst ihr das alles mitnehmen. Aber diese Lektion war wichtig. Also, im Vertrauen wachsen wir, wenn wir etwas wagen. Zum Beispiel zum Gebetskreis zu gehen. Oder festes Gemeindemitglied zu werden. Ein ganz wichtiger Schritt, auch ein Wagnis. Man geht eine Verbindlichkeit ein. Oder wenn man auf etwas verzichtet, was einem so lieb geworden ist, was einen vielleicht aber zum Sündigen bringt. Also für die meisten von uns wäre es wahrscheinlich ein unvorstellbar großes Wagnis, ein Schritt ins Niemandsland, ich kann es gar nicht mit Bildern genug ausmalen, ohne Smartphone zu leben. Ja? Aber das sind Glaubensschritte, die manchmal vielleicht gegangen werden müssen. Gehorsamsschritte. Was sind noch Gehorsamsschritte, in denen wir Vertrauen lernen können? Hier in dieser Gemeinde sind viele junge Paare oder hier werden noch einige jetzt heiraten. Ein Gehorsamsschritt ist, Kinder zu bekommen. auch wenn noch nicht alles super abgesichert ist. Einfach zu sagen, ja, ich und meine Kinder sind sowieso in der Hand Gottes, also können wir jetzt Kinder bekommen und müssen nicht noch warten, bis wir ein Haus haben und ein Auto und der Job stimmt und was weiß ich. Ein Schritt ist zu sagen, ich gebe jetzt den Zehnten, mindestens. Ich warte nicht, bis ich das Gehalt in der und der Liga habe, dass ich dann endlich viel spenden kann, sondern ich mache es jetzt schon mit meinem Taschengeld. Oder einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen. Es gibt viele, viele Sachen, die wir tun können, um in unserer Beziehung zu Christus zu wachsen, um Sachen zu wagen und dadurch im Vertrauen zu wachsen. Geistliches Leben einüben. Es hat dann auch etwas damit zu tun, geistliche Themen zu durchdenken, mündig im Glauben zu werden. Also zu wissen, was man glaubt, ja, standfest im Glauben zu werden. Zum Beispiel den Bekenntnisunterricht zu besuchen. Dafür ist er da, um wirklich zu wissen, was wir glauben, um standfest zu werden. Oder das Thema tägliche Bibellese. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr das praktiziert, täglich eure Bibel zu lesen oder als Paar täglich gemeinsam eine Andacht zu haben. Aber meine Erfahrung ist die, wer das nicht in seiner Kindheit und Jugend gelernt hat, durch seine Eltern oder weil man es einfach macht, der wird es später nicht machen. Er wird immer seine Probleme haben. Der wird immer Phasen haben, ach, jetzt habe ich mal wieder angefangen. Und dann ist wieder ein bisschen Hektik, ist ein bisschen zu viel los und dann lässt man es wieder sein. Ja? Junge Paare, was sage ich denen zuallererst? Fangt sofort an, nicht erst mit der Verlobung oder mit der Hochzeit, fangt sofort an, gemeinsam Andacht zu machen. Und wo sind immer die meisten Probleme? Was klappt einfach nie? Das, genau das. Einfach mal zusammen Bibel lesen und beten. Ja, das machen wir dann, wenn wir verheiratet sind. Ja, das machen wir dann, wenn das Kind da ist. Dann machen wir die Familienandacht. Kann der alles vergessen. Wer das nicht wirklich von Anfang an macht und durchzieht, der wird damit seine Probleme haben. Aber andererseits, wenn ihr das euch jetzt antrainiert, wenn ihr das zu einem festen Bestandteil eures Lebens macht, dann ist das nicht nur etwas, was dann jeden Tag für euch Segen bedeutet, dann ist das nicht nur etwas, was euer ganzes Leben, für euer ganzes Leben ein Segen sein wird, weil ihr das dann euch antrainiert habt, gewöhnt seid. Ihr könnt damit eure Familie über Generationen segnen. Warum? Wenn es in eurem Leben ein fester Bestandteil ist, ich sage es gleich früh, weil am Abend hat man nie die Zeit, dass alle immer zusammenkommen können. Früh, da müssen alle so aufstehen, dass sie, bevor der Erste aus dem Haus kommt, zusammenkommen können zum Lesen und Bibel, zum Beten und Bibellesen. Übrigens mal nebenbei, in Korea gibt es Gemeinden, da kommt die ganze Gemeinde jeden Morgen früh zusammen zum Gottesdienst. Da wohnt der hier, der muss eine Stunde zur Gemeinde fahren, da steht er früh 4:30 auf, fährt zur Gemeinde, macht dort mit seine Andacht in der Gemeinde und dann nochmal eine Stunde zur Arbeit. Okay, das fordere ich nicht, aber es ist so gut, den Tag mit einem Wort Gottes zu beginnen. Und wenn ihr das euch einübt und dann sozusagen eure Kinder von früh an damit prägt, ist es für eure Kinder völlig normal, das in ihrem Leben zu machen. Und auch in ihrer Familie dann so zu machen. Ihr habt die Chance, eure Familien, eure Nachkommen über Generationen zu segnen. Geistliches Leben einüben. Das war der erste Punkt, wo wir das konkret machen. Und der zweite Punkt, den Kampf gegen Sünde radikal kämpfen. Den Kampf gegen Sünde radikal kämpfen. Ja, nutze deine Jugend. Kämpfe den Kampf gegen Sünde radikal. Im Prediger 11, Vers 10 steht Folgendes: Entferne Unmut von deinem Herzen und halte Böses fern von dir. Es ist jetzt schwierig, wie das genau zu verstehen ist. Man kann es zweifach verstehen. Einmal, dass man sagt, damit ist das Böse gemeint, die Sünde an sich, aber dann eben auch mein Mut oder Unmut, eben etwas dagegen zu unternehmen. So, hast du manchmal Unmut? Kein Bock, etwas Sinnvolles zu tun. Gibt es das in deinem Leben? Und erst recht kein Bock, gegen diese oder jene sündige Begierde zu kämpfen. So, jetzt kann jeder zu seinem rechten Nebenmann sagen, ich glaube, der redet jetzt von dir. Ich glaube, der redet jetzt von dir. Das kann jetzt jeder zu seinem rechten Nebenmann sagen. Hört ihr mich? Hallo? Ja, also der den rechten Nebenmann hat, ja? Also gerade für junge Leute, ja? Die Welt um dich herum erteilt dir, kaum dass du in die Pubertät kommst, einen Freifahrtschein zum Austoben. Und du sagst dir, ich kann ja mit dieser oder jener Sache später immer noch aufhören. Also bei uns in meiner Jugend war das sehr modern, dass man rauchte. Ja? Also alle haben geraucht, möglichst früher als später. Und dann kam man zusammen, rauchte gemütlich eine Zigarette und sagte sich dann Weisheiten wie die, ja, ich rauche bis ich 16 bin, dann höre ich auf. So mit 13. Ne? Oder die Mädels sagten sich, ich rauche bis ich heirate. Ah, ich rauche bis ich schwanger werden will. Ich rauche, bis ich schwanger bin. Ach, ich rauche gar keine Zigaretten. Ich rauche Gras, das ist nicht so gesundheitsschädigend. Und hilft mir, in meiner No-Box-Stimmung zu bleiben. Also, ihr kennt es vielleicht, ja? Und Prediger sagt, entferne diesen Unmut aus deinem Herzen. Der Pastor Bernhard Ritter, ein sehr erfahrener Pastor und Seelsorger, bei dem ich mal einen Seelsorgekurs besucht habe, der ist so Spezialist für Depression, Selbstmitleid, Ängste, alle möglichen Macken und Gewohnheitssünden, die man so hat und die einen so ein bisschen ein Stück weit gefangen nehmen. Und er sagte mir Folgendes: Wenn du jung bist, dann kannst du am besten und am schnellsten etwas dagegen tun, gegen irgendwelche Macken, gegen Gewohnheitssünden, gegen irgendwelche Probleme in dir. Aber du willst es nicht. Weil du dir sagst, hey, ich bin doch noch jung, ich habe doch noch Zeit, das wird doch sowieso noch irgendwie sich alles einregulieren. Wenn du aber alt bist und du erkennst deine Probleme in der Tiefe, im ganzen Ausmaß, dann willst du etwas dagegen unternehmen, aber du kannst es kaum, auch dir fehlt die Kraft. Das ist das Dilemma. Die jungen Leute, die könnten es, aber die wollen es nicht und die Alten, die wollen es, aber die schaffen es nicht mehr. Schiebe den Kampf gegen die Sünde, gegen dein sündiges Ich nicht länger heraus. Das ist die Botschaft. Johannes, der Apostel, schreibt, ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und dann nochmal, ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Ja, ihr habt die Kraft, weil ihr das Wort Gottes in euch reingenommen habt, bleibt es in euch. Ihr seid noch jung, ihr seid noch offen, ihr könnt es noch behalten. Und das hat dazu geführt, dass ihr den Bösen überwunden habt. So, das Leben, das ich jetzt beschrieben habe, das klingt vernünftig, oder? Sinnvoll. Gut. Aber es klingt nicht unbedingt nach: So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und was deinen Augen gefällt. Es klingt mehr nach, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Wie passt das Leben in der Nachfolge, das Erlernen der Gottesfurcht mit Spaß und Freude in der Jugend zusammen? Jetzt haben wir es geschafft, jetzt kommen wir endlich zum nächsten großen Punkt. Genieße deine Jugend. Ja, das erste war, nutze deine Jugend und jetzt genieße deine Jugend. Vielleicht habe ich das in eurer Gemeinde schon mal erzählt, aber mir gefällt die Geschichte einfach so gut. Deshalb erzähle ich sie nochmal. Als ich in Wien war und mein Praktikum dort gemacht habe, war ich immer gerne beim Schnitzelwirt essen. Ja, der hatte so große Teller und Schnitzel waren immer so groß. Ja. Und der Wirt, der Kellner, der immer reinkam, der hatte immer hier vier solche Teller, trug die so in den überfüllten Raum und dann jedes Mal, wenn er reinkam, sagte er, das ist Leben, das ist Lebensqualität. Und er hat recht gehabt. Das war eine Offenbarung für mich, diese Schnitzel. Ja? Es war so gut, also geht dorthin. Also. Und Paulus sieht es genauso, der schreibt seinem guten Sohn im Glauben, Timotheus, der vielleicht manchmal das mit der Kasteiung mit dem Verzicht übertrieben hat. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. Wie sieht das aus? Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Gott nachzufolgen bedeutet nicht, das Leben und die Gaben Gottes zu verleugnen, sondern sie in Dankbarkeit zu genießen. Der wahre Genuss der Gaben Gottes geht dagegen verloren, wenn wir sie von Gott trennen. Also das Schönste und Beste, ohne Gott wird es bedeutungslos. Man kann es kaum genießen, weil von vornherein feststeht, dass es vergänglich ist und keine bleibende Erfüllung, keinen bleibenden Wert bringt. Aber wenn wir es in Dankbarkeit und in Zufriedenheit genießen, können wir größte Freude selbst durch Kleinigkeiten haben. Welche Freude hat man über kleine Gaben, über kleine Dinge, die man sich vielleicht gewünscht hat und die einem Gott dann unverhofft gibt? Nicht so sehr wegen der Gabe an sich, die Gott einem jetzt geschenkt hat, sondern darüber, dass man merkt, Gott sieht mich, er sieht mein Leben, er sieht auch die kleinsten Dinge, er weiß, dass mir das ein oder andere wichtig ist und dass ich das brauche. Er kümmert sich um mich. Wir sind ja umgezogen vor anderthalb Jahren, haben einen großen Garten jetzt und dann standen Katharina und ich irgendwann in diesem Garten, alles nur Wiese, so, und haben uns überlegt, ah Mensch, hier könnte man irgendwie Stauden anpflanzen, Blumen, dies und jenes. Ja, aber das ist ja alles teuer, müsste man mal vielleicht die Nachbarn fragen und so weiter. Und dann nicht weiter drüber nachgedacht. Und am nächsten Tag, ich sitze in meinem Büro, gucke aus dem Fenster raus, kommt eine Nachbarin mit einer Schubkarre voller Blumen und Stauden. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Und okay, Leute, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal über Blumen und Stauden freue. Das sind so Sachen, was alte Männer in ihren Gärten anpflanzen. Aber das war einfach, wow, ja. Du hast gerade mal drüber nachgedacht, und Gott schenkt dir das. Und ein Bereich, wo wir uns, vor allem junge Leute, sich natürlich viel davon erhoffen und versprechen, wo man an Genuss denkt, das ist natürlich Sexualität. Ja? Das will man genießen. Das kann man kaum erwarten. Und ältere Christen kommen sofort und sagen, ja, Moment, das ist alles ganz schwierig und gefährlich und wartet lieber und so weiter. Wisst ihr, die Bibel sagt, es ist Gottes Gebot, es ist sein Wille, dass wir die erotische Liebe in der Ehe genießen sollen. Ja, ich lese mal ein Stück aus Hohelied darüber. Wie schön bist du und wie lieblich, o liebevoller Wonnen. Jetzt sagt der Bräutigam zur Braut, der Mann zur Frau, dieser dein Wuchs ist der Palme gleich und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen. Dann werden deine Brüste mir sein wie Trauben des Weinstocks und der Duft deiner Nase wie Äpfel. Und dein Gaum wie der beste Wein, und jetzt antwortet die Frau, der meinem Geliebten sanft hinuntergleitet über die Lippen der schlafenden Riesel. Also so wie Düfte von Blüten und Früchten, so wie der Wein ja ein alkoholisches Getränk belebend und erfüllend, ja sogar berauschend sein können, so soll die sexuelle Liebe berauschend sein. Und so über Sex zu denken und das von der gemeinsamen intimen Liebe zu erwarten und es auch zu erleben, es ist eben keine Sünde. Es ist Gottes Wille. Es ist Gottes Gabe. Aber es ist klar, der gottgegebene Rahmen und damit die Grundlage für den Genuss ohne Reue, aber mit Freude, ist der Ehebund. Und viele junge Leute sagen, ist das nicht Schikane? Warum muss man unbedingt erst verheiratet sein? Nun, das Besondere des Ehebundes, worauf im Hohelied in der Bibel grundsätzlich Wert gelegt wird, das ist seine Exklusivität. Das bedeutet, es geht um eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Es geht um Treue von Anfang an. Und diese Treue erlernt man eben schon vor der Ehe, wenn man sich füreinander aufspannt, aufeinander wartet. Nur in dieser exklusiven Beziehung werden sie besonderes Glück und Erfüllung, auch sexuelle Erfüllung, ja Freude und Genuss erfahren. Viele meinen natürlich, Sexualität, das wird besonders erfüllend und berauschend, aufregend durch Abwechslung. Und dann denkt man sich so, ja, der König Salomo, der muss ein berauschendes Sexleben geführt haben. 700 Hauptfrauen, 600 Nebenfrauen, der muss glücklich gewesen sein. Fakt ist, dass Salomo nicht zu einer einzigen Frau eine wirklich enge, intime Beziehung haben konnte. Er musste Hüter anstellen, so steht es dort, die sich um diese ganzen Frauen kümmerten. Er war letztendlich allein und einsam. Nur bei einer exklusiven Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau verlangen beide voll und ganz nacheinander. Und beide geben sich voll und ganz einander hin. Und so werden beide die süßen Früchte ihrer Liebe in vollen Zügen genießen. Und jetzt kommt's. Und so sollen sie tiefer begreifen und bezeugen, wie herrlich es ist, in einer exklusiven Beziehung mit Gott zu leben. Natürlich hat Sexualität mit Gott, mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Die beide werden ein Fleisch sein. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Merkt ihr, wahrer Genuss und Freude im Leben hängt von unserer Beziehung zu Gott ab. Es reicht nicht aus, dass dir Gott seine Gaben zum Genießen schenkt. Er muss dir auch die Fähigkeit geben, sie wahrhaft genießen zu können. Prediger 3, Vers 12. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Und doch, wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Damit komme ich zur Zusammenfassung und zu meinem Wort an die Älteren. Nutze deine Jugend oder für die, die nicht mehr ganz so jung sind, nutze dein Leben, nutze deine Zeit, um in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Und erfreue dich an den Dingen, die Gott dir gibt. Genieße seine Gaben durch die Beziehung mit ihm. Und jetzt zwei konkrete Punkte für die Älteren. Es ist nie zu spät zum Lernen. Ein Leben in Gottesfurcht hängt nicht vom Alter ab. Neue Dinge zu lernen, neue Wege zu gehen, das ist dann nicht mehr so leicht, ja. Für einen älteren Menschen sind jegliche neue Herausforderungen ein Problem. Er sagt nicht nur zu der Beschwerlichkeit des Alters, sie gefällt mir nicht, sondern alles Neue gefällt ihm scheinbar nicht, ja, weil es mit geistiger Mühe und Anstrengung verbunden ist. Nun, es ist so. Soll man es deshalb sein lassen? Ab meinetwegen 55 Jahre? Natürlich nicht. Wenn man alt ist, fällt das Lernen vielleicht schwerer, aber durch die gesammelte Erfahrung kann man weise Schwerpunkte setzen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ja? Das Alter hat eben die Erfahrung. Ich zitiere hier etwas über das Lernen im Alter. Die Denkweise, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, ist überholt. Ein Erwachsener lernt nicht schlechter als ein Kind. Er lernt lediglich anders. Während Kinder ausprobieren und nebenbei lernen, möchten Erwachsene zuerst den Sinn hinter dem Lernstoff verstehen. Außerdem kommt für die Kleinen immer ein Schritt nach dem anderen. Erwachsene können auch mal einen Lernschritt überspringen oder dann eben auf der anderen Seite an einer Stelle stagnieren. Letztlich macht Übung in jedem Alter den Meister, denn nur so lassen sich die neuen Synapsen im Gehirn festigen und schneller abrufen. Also ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben. Und der zweite Punkt, achtet auf eure Kinder und Enkel. Achtet auf die jungen Menschen in der Gemeinde. Aus eurer Erfahrung seht ihr, wie wichtig es ist, die Jugend zu nutzen, um in Gottesfurcht zu wachsen und im Glauben fest zu werden. Also lasst sie nicht alle Fehler machen, die ihr selbst gemacht habt. Nehmt sie unter eure Fittiche. Lasst sie an eurer Erfahrung und an eurer Weisheit, an eurem Glaubensleben Anteil geben. Oftmals ist es so, dass die älteren Christen in der Gemeinde denken, naja, was soll ich den Jüngeren schon sagen? Ja, ich bin ja schon zu alt oder was werden die dann von mir denken und ich bin ja nicht cool genug oder sowas. Ja? Die haben eine richtig Scheu. Nun, überwindet das und lasst sie Anteil haben an eurer Erfahrung, an eurer Weisheit. Das geht natürlich nur, indem ich sie auch in mein Leben, in mein Haus hineinlasse. Das funktioniert nicht am Sonntag und im Gespräch nach dem Gottesdienst. Das reicht nicht aus. Ihr müsst sie in euer Leben hineinholen. Ladet sie ein, sprecht mit ihnen. Und wenn ihr kaum etwas Gutes zu berichten habt aus eurem Leben, weil ihr so viele Fehler gemacht habt, dann erzählt alle eure Fehler. und es wird hilfreich sein. Die jüngeren Leute werden es euch danken. Nun, ob wir nun jung sind oder alt, es bleibt dabei, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir erfahren immer noch die Folgen der Sünde. Vergänglichkeit, Sinnlosigkeit, Böses. Alles ist eitel und ein Haschen nach Wind. Aber liebe Geschwister, in diese vergängliche Welt ist Christus gekommen. Und mit ihm ist diese neue ewige Welt bereits angebrochen. Und darum spreche ich euch das zu, was Paulus uns schreibt. Darum, liebe Geschwister, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wie oft lassen wir uns gehen, weil wir denken, es ist doch alles sinnlos. Und gerade der Kampf gegen unsere Sünde ist doch so sinnlos, weil wir es scheinbar nicht schaffen. Und wie oft laufen wir der Welt nach, weil wir denken, das Leben zu verpassen. Und doch ist alles eitel und Haschen nach Wind. Nur in dir, Herr Jesus Christus, haben wir Sinn und Erfüllung und das wahre Leben. Oh, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist, um uns Leben zu bringen, um uns das zu vergeben, was uns von Gott trennt, was das Leben verhindert und uns das ewige Leben zu geben. Danke, Herr, dass uns die Herrlichkeit bei dir erwartet. Und danke, dass wir hier schon an so vielen Stellen schmecken dürfen, wie freundlich und gnädig du zu uns bist. Herr, so bitten wir dich für die jungen Leute hier in der Gemeinde, dass sie ihre Jugend nutzen, dass sie ihre Kraft nutzen, jetzt im geistlichen Bereich zu wachsen, in der Beziehung zu dir zu wachsen, jetzt die richtigen Schwerpunkte zu setzen und dass sie ihre Kraft und Jugend nutzen, um gegen sündige Begierden zu kämpfen. Wir bitten dich, Herr, für die Älteren, dass sie den Jüngeren beistehen, dass sie sie unter ihre Fittiche nehmen und sie selbst auch nicht aufhören, danach zu streben, mehr von dir zu erfahren, Herr Jesus, mehr mit dir zusammenzuwachsen. Also wollen wir uns alle dir anbefehlen und bitten dich um deine Gnade und loben dich für all das, was du für uns getan hast. Amen.